Selige und Heilige auf Radio Gloria. Ihre Andrea Marti grüßt Sie herzlich zur nächsten Sendung. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre prägte den berühmten Satz: Die Hölle, das sind die anderen. Wie viel Wahrheit in dieser Aussage steckt, musste bereits die Mystikerin Veronica Giuliani 1660 bis 1727 bitter erfahren. Wie das Leben der stigmatisierten, demütigen und frommen Kapuzinerin verlaufen ist, hierzu spricht heute der Franziskanerpater Gottfried Egger, zugeschaltet aus der Einsiedelei in Laverna in Italien. Und so begrüße ich Sie, Pater Gottfried, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns natürlich auf Ihr Referat zur Mystikerin Veronica Giuliani. Guten Tag, Pater Gottfried.
Ja, guten Morgen, Andrea. Die Heilige gehört zu den über 100 stigmatisierten Männern und Frauen im Laufe der Jahrhunderte. Ihr Ordensgründer, der heilige Franz von Assisi, hatte gleichsam den Reigen der Stigmatisierten in den letzten 800 Jahren eröffnet. Veronica Giuliani mit dem Taufnamen Ursula kam am 28. Dezember 1660 in Mercatello im Metaurotal nahe Pesaro in der Diözese Urbino auf die Welt. Ihr Vater war Fähnrich der Ortsgarnison. Ihre Mutter Bernadette, geborene Mancini, eine tief religiöse Frau, schenkte ihrem Mann Franziskus 7 Töchter. 2 verstarben allerdings sehr früh. Als Ursula 7 Jahre alt war, starb die knapp 40-jährige Mutter. Kurz zuvor hatte sie ihre 5 Töchter zu sich rufen lassen und auf das Bild des Gekreuzigten gezeigt und jedem der Mädchen eine Wunde Jesu anvertraut. Ursula bekam die Seitenwunde Jesu. Die vielen Informationen, die wir über die heilige Veronica haben, erhalten wir eigentlich aus ihren eigenen Aufzeichnungen. Obwohl sie praktisch Analphabetin war, lernte sie lesen und schreiben und schrieb nieder, was ihr Beichtvater und der Ortsbischof verlangten. Zwischen 1693 und 1727 schrieb sie ein Tagebuch. Noch heute sind uns davon, und das ist sehr staunenswert, fast 22.000 handgeschriebene Seiten überliefert. Weiter sind von ihr 443 Briefe, autobiografische Berichte und Gedichte erhalten. So hören wir selbst von ihr aus ihrem Tagebuch, wenn sie sagt: Noch konnte ich nicht laufen, aber wenn ich die Bilder der Gottesmutter mit Jesus auf dem Arm sah, zappelte ich so lange, bis man mich hinbrachte, um es küssen zu können. So geschah es mehrmals. Einmal schien mir, als sähe ich das Jesuskind lebendig vor mir und es gäbe mir die Hand. Ich erinnere mich, dass ich, egal wo man mich hinführte, stets Ausschau nach diesem Kind hielt, um es zu sehen. Soweit aus ihrem Tagebuch. Bilder waren also für Ursula ganz wichtig. Ihre besondere Liebe galt den Bildern mit der Gottesmutter und dem Jesuskind. Mit ihnen unterhielt sie sich in kindlicher Weise. Hören wir selbst, was sie weiter sagt. Manchmal schienen mir diese Gestalten gar nicht so gemalt, wie sie doch waren. Aber die Mutter ebenso wie das Kind sah ich lebendig vor mir, wunderschön, so dass ich mich in Sehnsucht verzehrte, sie zu umarmen und zu küssen. Soweit Veronica. Also diese innige Liebe zu ihnen behielt sie Zeit ihres Lebens. Wenn sie irgendetwas geschenkt bekam, zum Beispiel ein Kleidchen oder ein Spielzeug, sprang sie sofort auf, ging zum Bild des Jesuskindes hin und sagte: Mein Jesus, komm, ich möchte dir doch die schönen Dinge schenken. Ich lege alles auf die Erde und ich wiederhole das Zitat. Mein Jesus, komm, ich möchte dir all diese schönen Dinge schenken. Ich legte alles auf die Erde und rief das Jesuskind erneut. So verhielt sie sich auch beim Essen. Sie sagt: Mein Jesus, ich möchte nicht ohne dich essen, pflegte die Kleine zu sagen. Eine besondere Liebe hegte das Mädchen zu den Krippen. Eines Tages, als sie das Jesuskind in der Krippe betrachtete, hörte sie, wie das göttliche Kind ihr sagte: Ich gehöre ganz dir. Ursula antwortete spontan: Und ich ganz dir, Jesus. Dabei brachte das kleine Mädchen ihre Liebe auch mit selbst auferlegten Opfern für Jesus zum Ausdruck. Von 1669 bis 1672 zog die Familie nach Parma. Der Vater stand dort als Zollmeister im Dienst des Grafen von Parma. In Piacenza erlernte die 10-Jährige einen Priester kennen. Dieser war für sie ein ganz heiliger Mann. Ihn bat sie, die heilige Kommunion zu empfangen zu dürfen. Das geschah dann auch am 2. Februar 1620. In ihren Aufzeichnungen berichtet sie davon: Als ich das erste Mal kommunizierte, schien ich ganz und gar außer mich zu geraten. Ich meine mich zu erinnern, beim Empfang der heiligen Hostie eine solche Wärme gespürt zu haben, dass ich ganz entbrannte. Besonders im Herzen fühlte ich dieses Brennen. Wir sehen hier gerade auch schon diese mystische Veranlagung schon als kleines Mädchen. Also sie fühlte sich bei dieser Erstkommunion von einer solchen inneren Glut durchdrungen, dass sie auf dem Heimweg sich selbst fragte, wie lange wohl diese innere Wärme andauere. Als man über diese Frage sich dann wunderte, merkte Veronika erst, dass sie einer besonderen Gnade gewürdigt wurde. Sie hatte nämlich gemeint, jeder Mensch müsste nach der Heiligen Kommunion das verspüren. Sie trachtete von dem Moment an so oft als nur möglich zur Heiligen Kommunion zu gehen. Das war nicht wie bei uns heute, wo wir jeden Tag kommunizieren können. Da gab es nur an bestimmten Tagen die Kommunion. Und sie versuchte möglichst viel, das heiligste Sakrament zu empfangen. Und immer wieder spürte sie dabei lebhaft die Gegenwart Christi in ihrem Herzen. Also wir können schon sagen, sie ist dann zu einer jungen, attraktiven Frau herangewachsen. Und zu ihrer Schönheit kamen dann noch ganz natürliche Gaben wie Intelligenz, Liebenswürdigkeit, Feinfühligkeit und Großzügigkeit. Sie verstand ihre Altersgenossen zu unterhalten, spielte gerne mit ihnen Karten, Würfel und Dame. Sogar mit dem Schwert wusste sie umzugehen. Sie wurde deshalb von vielen jungen Männern bewundert. Eine Zeitgenossin sagt über sie: Sie war sehr schön, so dass sie wie ein Engel aussah. Alle verliebten sie sich in sie, wenn sie sie sahen. Schon früh spürte Ursula die Sehnsucht, sich ganz dem Herrn zu weihen. Den jungen Männern, die sie umschwärmten, sagte sie offen: Jesus allein ist mein Bräutigam, ich ihn will ich, er gehört mir. Also wie gesagt, sie hat schon in jungen Jahren diesen Wunsch, eine Braut des Herrn zu werden. als ihre älteren Schwestern, alle ihre Schwestern bei den Klarissen in Mercatello eintraten, vergoss Ursula bittere Tränen, nicht wegen der Trennung, sondern aus Angst. Sie müsse sich nun die Sorge für den Haushalt übernehmen und dürfte den Vater nicht im Stich lassen, denn sie war ja die Jüngste. Der Vater war es auch, der sich gegen den Ordenseintritt seiner jüngsten Tochter vehement wehrte und nicht einverstanden war. Als er dann doch endlich nachgab, trat Ursula bei den als sehr streng geltenden Kapuziner-Klarissinnen in Città di Castello in Umbrien ein. Am 28. Oktober 1677 wurde sie eingekleidet und erhielt den Ordensnamen Veronika. Am Allerheiligenfest 1678, also ein gutes Jahr darauf, durfte sie die erste Profess ablegen. Sie lebte von da an in großer Bußstrenge und Leidensbereitschaft und durfte Christus durch viele äußeren und inneren Leiden immer ähnlicher werden. Bei aller mystischen Begnadung durch Ekstasen und Visionen bewährte sie sich aber immer auch ganz in großer Demut und im vorbehaltlosen Gehorsam gegenüber ihren geistlichen Begleitern. Die vielen mystischen Gnaden hinderten sie nicht, all ihr im Kloster anvertrauten Ämter, sie war 33 Jahre lang Novizenmeisterin und 11 Jahre Äbtissin, alle diese Ämter hat sie genau und gewissenhaft zu erfüllen versucht. Hören wir jetzt ein wenig geistliche Musik.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Ecker zugeschaltet aus der Einsiedelei in Laverna. Er spricht zur Mystikerin Veronica Giuliani. Sie ist geboren 1660 und verstorben 1727. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen, Gedanken von Pater Gottfried Ecker.
Also wir haben schon gehört, als Novizin hat sie den Namen Veronica bekommen, das heißt wahres Bild. Ja, sie ist wirklich zu einem wahren Bild des Gekreuzigten geworden. Sie selber berichtet über die Einkleidung, ein bisschen zurück wieder, wo sie das denn am Anfang ihres Klosterlebens: In der Tat glaubte ich, im Paradies zu sein. Ich weiß noch, dass ich die verschiedensten Dinge sah, aber alles schienen Freuden des Paradieses zu sein. Dann sah ich eine Heerschar Heiliger. Ich meinte darunter auch die selige Jungfrau gesehen zu haben. Ich erinnere mich, dass der Herr mir ein großes Fest bereitete und er mir sagte: Sag mir, was du willst. Ich erbat von ihm die Gnade, ihn zu lieben, und er schien mir im gleichen Augenblick seine Liebe mitzuteilen. Darauf erbat ich von ihm drei Gnaden. Die erste war, so zu leben, wie es der Stand, den ich gewählt hatte, erforderte. Die zweite war, nie von seinem heiligen Willen abzulassen. Und die dritte, mit ihm gekreuzigt zu werden. Er versprach mir alles und sagte: Ich habe dich zu Großem erwählt, aber du musst viel Leid für meine Liebe auf dich nehmen. Also damit, mit diesen Worten, war eigentlich das Lebensprogramm Veronikas ausgesprochen. Sie wollte leiden mit dem Gekreuzigten, sie wollte leiden für seine und ihre große Liebe. Ja, während ihres Weges musste die Heilige manch harte Prüfung bestehen. Sie wurde von ihren Mitschwestern gequält, sogar bei der Oberin schlecht gemacht. Häufig wurde sie auch vom Bösen verfolgt. Und am meisten zu schaffen macht ihr die Dunkelheit des Geistes und das Gefühl der Verlassenheit von Gott. Auf diesem Weg wurde sie zur reinen Liebe geläutet. Sie ging den Weg der Entsagung und des sakramentalen Lebens. Jesus verlangte eines Tages von ihr, dass sie eine Generalbeichte ablegen sollte. Darüber spricht sie in ihren Aufzeichnungen Folgendes: Ich tat es, und als ich bekannte, da verschlag es mir die Stimme vor Schmerz darüber, dass ich Gott beleidigt hatte. Darum sagte mir der Herr, mein Schutzengel solle für mich weitersprechen. So bekannte er in meinem Namen. Es überkam mich ein so großes Reuegefühl für alle Beleidigungen Gottes, und ich bat um Verzeihung. Ich bot mein Blut, meine Schmerzen und mein Leid als Gabe an, besonders seine heiligen Wunden. Durch den Akt der Lossprechung, die mir der Beichtvater gab, fühlte ich mich erneut von dieser Leichtigkeit, dass es mir schien, ein Sack Blei sei aus meinem Rücken genommen. Und in der Seele spürte ich, dass Gott mich herzlich umarmte und von Neuem begann, seine Liebe einzuströmen. Ihre außerordentlichen Gaben waren vor allem die vielen Ekstasen und die Visionen, die sie hatte, die sie auszeichnete. Sie beschrieb im Auftrag ihrer Seelenführer genau 5 autobiografische Berichte und von 1693 an am Tag für Tag dann in ihrem Tagebuch, dass der Diener Gottes Annibale Maria de Francia mit vollem Recht einen Tesoro nascosto einen verborgenen Schatz genannt hatte. Es seien hier nur die wichtigsten darin geschilderten Ereignisse herausgegriffen. Am 1. Januar 1694 zeigte ihr der Herr, dass sie sich durch Leiden auf die geheimnisvolle Vermählung mit ihm vorbereiten solle. Am 27. März des Jahres geriet Veronika gleich in Ekstase und schaute den Herrn mit zahllosen Wunden bedeckt, die einen merkwürdigen Glanz verbreiteten. In seiner Seitenwunde strahlte ein wunderbarer Edelstein, der nach der Deutung des Herrn ihr eigenen Leiden, die sie so bereitwillig auf sich genommen hatte, versinnbildete. Bei diesem Anblick bat Veronika in großem Verlangen: Mein Gott, nimm mich als dein Schlachtopfer an. Ich will mit dir gekreuzigt sein. Lass mich an all deinen Schmerzen teilnehmen, die du für mich gelitten hast. Doch auch darin will ich nur deinen Willen und dein Wohlgefallen. Am Palmsonntag, 4. April 1694, zeigte sich ihr der Herr mit einer großen Dornenkrone auf dem Haupt. Sogleich bat Veronika Jesus, er möge ihr die Dornen schenken, denn sie hätte solche verdient. Jesus erfüllte ihr den Wunsch und setzte ihr die Dornenkrone aufs Haupt. Den furchtbaren Schmerz, woran Veronika von da an zu leiden hatte, fügte sie in strenger, harter Buße noch zahlreiche freiwillige Opfer hinzu. Bei der Heiligen Kommunion am Ostersonntag 1694 erlebte Veronika dann die mystische Vermählung mit dem Herrn. Sie bekannte: Wenn ich alle Freudenfeste der Welt zusammennehme, so wäre dies wenig im Vergleich zu dem, was mein Herz in jenen Augenblicken erlebte. Soweit Veronika. In den ersten Tagen des Monats Dezember 1669 offenbarte der Herr der heiligen Veronika, wie sehr ihm der große Undank der Menschen missfalle. Sie sah ihn zu Tode betrübt, mit Striemen an seinem Leib, die Dornenkrone auf dem Haupt und einem schweren Kreuz beladen. Zu dieser und anderen ähnlichen Visionen, die der Heilige gewährt wurden, meint D'Effonso in seiner Abhandlung über die Weihe Herz Jesu Verehrung in den franziskanischen Ordens folgendes: Veronica Giuliani sei, wie der Name Veronica Vera Icon sagt, ein wahres Abbild des Gekreuzigten geworden. Auch hier klagte Jesus über die große Undankbarkeit der Menschen gegen ihn. Darum lud der Herr sie ein, an seinem Leiden teilzunehmen, und er zeigte ihr den glühenden Feuerofen der Liebe, der sein Herz sei. Die Heilige aber weihte sich ganz glücklich dem Herzen Jesu. Als Lohn dafür empfing sie am Neujahrstag 1697 die Seitenwunde des Herrn. Am Karfreitag des gleichen Jahres wurden ihr dann auch die Wundmale an den Händen und an den Füßen eingeprägt. Also wir sehen hier, sie ist ganz stigmatisiert. Sie berichtet darüber einmal: Auf einmal sah ich von seinen Wundmalen 5 Lichtstrahlen ausgehen, die auf mich zukamen. Sie wurden zu kleinen Flammen. In 4 davon waren die Nägel und in einer die Lanze, alles wie aus Gold und in Brand. Und mir wurde das Herz durchstoßen. Die Nägel durchbohrten die Hände und Füße. Soweit ihr Auszug aus dem Tagebuch. Ja, die Passion Jesu wurde fortan zum Zentrum ihres Lebens. Auf rein natürliche Weise lässt sich der Weg Veronikas Giulianis schwer nachvollziehen. Nur aus der Sicht einer tiefsten Liebe zum Herrn ist das alles zu verstehen. Wie wir schon gehört haben, ist sie Novizenmeisterin geworden, 1688, und ein paar Jahre später, 5 Jahre später, begann sie mit ihren Aufzeichnungen über ihre mystischen Erfahrungen. Sie tat es immer ganz im Gehorsam gegenüber dem Beichtvater. 1694 fand, wie wir gehört haben, diese mystische Vermählung mit dem Herrn statt. Ein Jahr später begann sie ein strenges Fasten und nahm dabei sehr viele Bußwerke auf sich. Wir können nur staunen, wie diese Frau es überhaupt fertig brachte, diesen strengen Weg zu gehen und dann noch diese Bußwerke zu verrichten. Aber etwas ist wichtig zu sehen, nämlich mit dem Empfang der Stigmata begann ihr großer Leidensweg im Kloster. Sie versuchte, die Wundmale trotz großer Schmerzen zunächst geheim zu halten, das ging aber nicht. Die Schwestern hielten sie für eine Betrügerin. Ihr Fall wurde der Inquisition nach Rom gemeldet. Und aus diesem Grund musste sie nun verschiedenste demütigende Prüfungen durch kirchliche Kommissionen über sich ergehen lassen. Müssen Sie uns das einmal vorstellen. Sie wurde als Novizenmeisterin abgesetzt und verlor sogar ihr aktives und passives Stimmrecht in der Klostergemeinschaft. Das bedeutet also, sie stand total am Rand der Gemeinschaft. Während 50 Tagen sogar wurde sie in der Krankenabteilung wie in ein Gefängnis eingeschlossen. Sie erhielt auch ein Verbot, ins Sprechzimmer zu gehen und musste laufend Verhören und Kontrollen der kirchlichen Behörde sich unterwerfen. Priester, Bischöfe, Mitschwestern, sie alle gingen hart gegen sie vor. Und alle diese Demütigungen ertrug sie mit Gelassenheit, ja mit Heiterkeit. Nach vielen Untersuchungen wurden dann aber die Echtheit der Stigmata offiziell anerkannt. Ja, wir sehen gerade sie, die sich ja wirklich ganz dem Herrn geweiht hatte, sie musste einen Leidensweg mit dem Herrn und für den Herrn gehen. Wir haben gehört, dass sie zuerst die Seitenwunde des Herrn bekam, also eine zuerst von Seitenwunde durchbohrt, danach erst später die Wundmale, also noch im Karfreitag des gleichen Jahres. Ein Jahr darauf wurde Veronika für ihre Treue dem göttlichen Schmerzensmann gegenüber und für ihre Leidensbereitschaft belohnt, indem der Herr in einer Vision ihr Herz nahm und es in seinem verbarg, um ihr zu zeigen, wie sehr er sich in Liebe mit ihr eins fühlte. Wegen ihrer Stigmatisation hatte die heilige Veronika viele Prüfungen zu bestehen, wie wir gehört haben, Verfolgungen, wobei sich schließlich dann einwandfrei die Echtheit ihrer Stigmata, aber ebenso auch die verschiedensten Visionen dann als echt herausstellte. Sie stand zuletzt ganz groß da, gerade wegen ihrer Bereitschaft zu völliger Gleichförmigkeit mit dem gekreuzigten Herrn. Sie stand auch groß da, im guten Sinn des Wortes, weil sie so demütig war. Sie wollte Jesus in allem gleich sein. Sie wollte ihn als seine Braut lieben. Mit ihm wollte sie ein Herz und eine Seele sein. Und sie ist es auch geworden, denn ihr Herz ruhte ganz im Herzen Jesu. Sie wurde mit dem Herrn schließlich auch in der Herrlichkeit eins. Sie ist dann am 9. Juli 1727 im Alter von 67 Jahren und im 50. Jahr ihres Ordenslebens gestorben. Ja, was noch ganz interessant ist, 1703 wurden ihrem Herzen die Passionswerkzeuge eingeprägt. 1716 wurde sie dann zur Äbtissin des Klosters und es begannen dann sehr viele Neueintritte ins Kloster zu kommen und aus diesem Grund wurde dann das Kloster massiv erweitert. Ja, sie starb dann am 9. Juli, wie wir gehört haben, 1727, starb sie, diese außergewöhnliche Nonne. Sie hatte 50 Jahre als Ordensfrau gelebt. Davon war sie 11 Jahre Äbtissin. Nach einem 33-tägigen, äußerst schmerzhaften Todeskampf waren dann ihre letzten Worte: Ich habe die Liebe gefunden. Die Liebe hat sich gezeigt. Das ist der Grund meines Leidens, sagt es allen. Ja, dieses eindrückliche Leben ist dann auch von der Kirche offiziell anerkannt worden. Sie wurde nämlich 1804 selig gesprochen und am 26. Mai 1839 erfolgte dann die Heiligsprechung durch Papst Gregor den 16. Die Heilige trägt als Erkennungsmerkmal die Dornenkrone in der Hand. Ebenso hält sie auf der anderen ein Kreuz und ihr durchbohrtes Herz. Dieses Herz, das in der Herzwunde Jesu ruhte. An den Händen und Füßen trägt sie Wundmale. Sie ist in jeder Hinsicht eine Vera Icona, ein wahrhaftes Bild des leidenden, gekreuzigten, aber auch auferstandenen Christus geworden. Und so sind wir zum Ende gekommen, diese Trachtung über die heilige Veronica Giuliani. Auf die Fürsprache des heiligen Vaters Franziskus und der heiligen Veronica Giuliani segne, behüte und begleite euch an diesem Tag der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke vielmals für das schöne Porträt von der Veronica Giuliani. Wir haben wieder viel dazu gelernt. Wir haben wirklich sehr viele wunderbare Heilige im Himmel, die wir anrufen können für unsere Anliegen, für unsere Leiden. So wünsche ich Ihnen alles Gute, reicher Gottessegen in die Einsiedelei nach La Berna und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung mit Ihnen, Pater Gottfried. Alles Gute, reicher Gottessegen.
Danke vielmals, Andrea, auch Ihnen alles Gute.
Das war die Sendung von Pater Gottfried Ecker. Er sprach zur Mystikerin, Kapuzinerin der heiligen Veronica Giuliani. Sie hat gelebt von 1660 bis 1727. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria rein spendenfinanziert ist. Auch die Referenten machen ihre Beiträge unentgeltlich und wir danken Ihnen für Ihre Spende und noch viel wichtiger, wir danken Ihnen für Ihr Gebet, das Sie für unser Radio verrichten. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottessegen. Mögen Sie in den Händen Gottes behütet sein. Ihre Andrea Marti.